wäre dann tatsächlich ganz, ganz früh, schon um 7 müsste man los. Wer hätte da Zeit? Super. Jetzt ist es kaputt. Und am Freitag, da müsste er tatsächlich den ganzen Tag unterwegs sein. Also du müsstest schon dir den ganzen Tag Zeit nehmen. Wer hätte da Zeit? Ich nehme sonst das andere Mikro. Oder kriegst du es hin? Super, ihr habt Zeit. Wunderbar, schön. Ja, aber nächste Woche, da müsstest du aber auch nochmal dein Portemonnaie mitnehmen. Denn Jesus hat festgestellt, dass er letztes Mal ein bisschen wenig Spenden bekommen hat. Und dann müsstest du vielleicht nochmal so einen Hunni ungefähr mitbringen. Hat da jemand einen 100er übrig vielleicht? Super, kommt später auf mich zu, ich soll das eintreiben. Wir lesen immer wieder im Wort Gottes, dass wir Christus dienen dürfen und sogar Christus dienen können. Und obwohl uns allen klar ist, Jesus lebt nicht mehr hier auf dieser Erde, er ist zum Vater gegangen, heißt es immer wieder, wir können ihm dienen. Und die Apostel sprechen immer wieder davon, dass sie sagen, Christu Diener bin ich. Zum Beispiel, letzte Predigt haben wir die Verse bis 23 gehabt im Kolosserbrief und dort spricht Paulus davon, dass er sagt, Christi Diener bin ich geworden. Und hier in unserem neuen Text, da beginnt er davon und sagt nun, Christi Diener zu sein bedeutet auch, ich bin der Diener der Gemeinde geworden. Also er sagt eigentlich, indem ich der Gemeinde diene, diene ich Christus. Diener bin ich. Und ich glaube tatsächlich, wenn uns wirklich jemand fragen würde, also wenn Jesus tatsächlich da irgendwo wäre und jemand würde uns fragen, kannst du ihm helfen? Wir würden wahrscheinlich loslaufen, alles stehen und liegen lassen. Aber Jesus sagt ja tatsächlich, dass was du einem anderen tust, einem anderen Kind Gottes tust, das tust du mir. Und ich glaube, das ist mir persönlich ganz oft nicht so wirklich bewusst, was das eigentlich bedeutet und welche Tiefe es hat. Und unser Text heute hat etwas mit Dienen zu tun, unter anderem. Und ich möchte uns unseren Predigttext für heute lesen. Es ist aus Kolosser 1, die Verse 24 bis 29. Wir sind im Kolosserbrief unterwegs. Falls du dich mal erinnern willst oder vielleicht die letzten Wochen nicht da warst, was haben wir so bis jetzt entdeckt, dann darfst du gerne dort später an die Wand gehen und mal lesen, was wir so zusammengetragen haben. Die Verse 24 bis 29. Ich habe euch den Text auch mitgebracht. Ich hoffe, er ist groß genug für euch. Dann könnt ihr gerne mitlesen. Jetzt freue ich mich in meinem Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gab, das jetzt aber seine Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite ich und ringe, auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Geschichten sind einfacher zu verstehen, gell? Briefe und Lehrtexte sind manchmal, die muss man zweimal, dreimal, viermal, fünfmal lesen, bis man sie manchmal begreift. Und deswegen habe ich für euch mal die Arbeit gemacht und es zusammengefasst. Vers 24. Paulus freut sich im Leiden für die Gemeinde. schon mal eine interessante Aussage. Freude am Leid. Vers 25, Berufung zum Dienst. Was ist seine Berufung? Er ist Diener Christi und damit Diener der Gemeinde. Und sein Dienst ist die Verkündigung des Evangeliums. Das ist seine Aufgabe, die er von Gott selbst bekommen hat, von Christus. Und Vers 24, da spricht er und sagt, es gibt oder besser gesagt, es gab ein Geheimnis. Und für manche ist es noch ein Geheimnis, aber nun ist es offenbar. Also wir gehen heute nicht auf Schatzsuche, aber wir beschäftigen uns mit einem Geheimnis. Und das Geheimnis, das offenbar ist, das ist Vers 24, ist Christus in euch, Christus in mir und in dir, alle, die den Geist Gottes haben. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit, die wir haben. Und Vers 28, und er sagt, die Aufgabe, die ich tue, die hat ein Ziel. Und zwar, um euch vollkommen vor Christus hinzustellen, um euch in der Reife wachsen lassen zu lassen, immer mehr zu Christus hin und durch Christus. Und er sagt, und das, diese Aufgabe, da ringe ich für die Gemeinde, da kämpfe ich für, dass das geschieht. Und interessant ist, er sagt, dass jeder Mensch, also jedem Menschen, den er das predigt, und sogar bis heute, jeder Mensch, der das liest, das ist das Ringen des Paulus. Er möchte, dass die Menschen vollkommen in und durch Christus werden, in der Reife wachsen. Eine wundervolle Aufgabe, oder? Eine wirklich schöne und tolle Aufgabe. Wer von euch hat von Jesus die Aufgabe bekommen und ihm wurde gesagt, verkündige. Hast du auch diese schöne Aufgabe? Ja? Ihr kennt die Bibel, gell? Wir alle haben auf irgendeine Art und Weise diese wundervolle Aufgabe bekommen. Und damit übrigens, weil wir Christi Diener geworden sind, zumindest wenn wir sagen, er ist unser Herr, er ist unser Haupt, so wie wir das letzte Mal angeschaut haben, dann sagen wir damit, wir sind Christi Diener. Und er sagt, dient an meinem Leib. Und wer ist mein Leib? Das ist die Gemeinde. Also jeder Einzelne, der an Jesus Christus glaubt, sowohl jeder Einzelne, der hier sitzt und glaubt, als auch weltweit. Und unsere Aufgabe ist es, zu dienen. Eigentlich ist Dienen kein schönes Wort, gell? Und das Wichtige ist, warum er das tut. Und das ist das Thema dieser Predigt. Und das Thema ist eigentlich schon im Text drin. Das Thema ist Christus in euch, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist seine Motivation. Es gibt keine andere Motivation, die er hat, warum er zum Diener wird. Und warum er bereit ist zu leiden. Und für ihn ist klar, Dienst bedeutet für ihn Leiden. Und ich glaube, wer die Geschichte von Paulus so ein bisschen kennt, der stellt fest, oh ja, dieser Mann hat tatsächlich gelitten. Und Jesus hat es ihm versprochen. Er sagt, ich habe dich erwählt und du wirst verkünden von mir und du wirst viel Leid erdulden. Und Paulus spricht hier und sagt, es ist mein Leiden, meins. Das gebe ich keinem. Ich freue mich darüber, denn damit darf ich mitwirken durch dieses Leiden an dem Werk Jesu Christi. Und sein Leiden war vielfältig. Er wurde mehrmals gesteinigt, also sie haben versucht, ihn umzubringen. Er wurde gehasst, er wurde verjagt, er wurde verfolgt, er wurde verurteilt mehrmals, er saß immer wieder im Gefängnis und er sagt immer wieder, warum sitzt er im Gefängnis? Nicht, weil er irgendwie gegen das Gesetz verstoßen hätte, weil er jemanden umgebracht hätte oder so. Nein, er sagt, um euretwillen sitze ich, weil ich verkündige euch das Evangelium. Das ist sein Leid, das er trägt. Und er sagt, das ist meine Aufgabe und diese Aufgabe bringt Leid und ich freue mich über dieses Leiden. Denn ich bin Diener und ein Diener tut das, was sein Herr ihm sagt. Das ist seine einzige Aufgabe. Und meine erste Frage an dich, Freust du dich an deinem Leid? Denn ganz ehrlich, jeder von uns, der auch sagt, ich bin Diener Christi, wird Leid erleben, das sagt Jesus. Er sagt nicht, wenn du mir folgst, wenn du an mich glaubst, dann wirst du ein Leben führen in Saus und Braus und das wird dir einfach herrlich und wunderbar gehen und du wirst wie auf Wolken durch die Welt, durch dein Leben gehen. Nein, er sagt, ich wurde verfolgt und ihr werdet verfolgt werden. Und vielleicht werden wir in diesem Sinne nicht verfolgt, aber wenn wir erkannt haben, was unsere Aufgabe ist in der Gemeinde, dann gehört Leid dazu. Ihr macht den Hauskreis für die Jugend, weil ihr so viel Zeit habt, gell? Ohne Ende Zeit. Johannes, der saß da und dachte, was soll ich mit meiner Zeit anfangen? Ich habe keine Ahnung. Na gut, dann lade ich halt die Jugend ein. So ist es nicht. Johannes hat erkannt mit seiner Frau, dass das etwas ist, was Gott ihnen aufs Herz legt. Immer und immer wieder und auch über einen langen Zeitraum, wo sie feststellen, wir müssen das tun, obwohl wir keine Zeit haben. Das heißt, wir müssen uns diese Zeit nicht einfach nehmen. Da sagt man ja so schön, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Nein, diese Zeit müssen sie sich erringen und erkämpfen, um diesen Dienst zu tun. Was ist dein Dienst für den Leib Christi? Hier bei Lifebase, vielleicht woanders. Was ist dein Dienst? Kennst du deinen Dienst schon? Weißt du, was Gott möchte, was du tun sollst? Wie du deinen Geschwister unterstützen sollst? Und hast du vielleicht erlebt, dass das mit Leiden zu tun hat? Sei es wirklich echtes Leiden, wo du erlebst, dass Menschen dir nicht nur nicht danken, sondern dich auch noch dafür anfeinden. Dass Menschen vielleicht auch noch dir einreden, dass du es schlecht oder falsch machst, obwohl du weißt, das ist der Dienst, den ich tun muss. Das bedeutet es, Diener zu sein. Ein Diener sucht sich seine Aufgabe nicht aus. Er sagt nicht, das möchte ich tun, aber das gefällt mir nicht mehr, das mache ich nicht mehr, weil, wie gesagt, dass es doch zu anstrengend ist. Sondern ein Diener tut das, was Gott ihm aufs Herz legt. Paulus hat nicht, nachdem er das erste Mal gesteinigt wurde und fast gestorben ist, gesagt, so Jesus, jetzt reicht's aber, ich will eine neue Aufgabe. Naja, ich kenne ihn nicht, vielleicht hat er das auch zu Gott gesagt. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, aber scheinbar hat Gott ihm keine neue Aufgabe gegeben. Und bis zu seinem Lebensende, bis zu seinem Tod, hat er diese Aufgabe getan. Und das müssen wir verstehen. Dafür wurden wir berufen. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir darüber nachdenken, nicht nur, was bedeutet es, ein Diener zu sein, sondern auch, welche Aufgabe habe ich. Und Diener, das ist etwas, das hat mit Demut zu tun. Das ist etwas, was in der Gesellschaft total verpönt ist. In der Gesellschaft geht es eher darum, verwirkliche dich selbst. Suche das, was dich wirklich erfüllt. Das, was dir auch was bringt. Das, wovon du etwas auch selber hast. Aber das ist kein echtes Dienen. Das bedeutet nicht, dass wir auch manchmal in unserem Dienst Freude haben dürfen. Ich hoffe, dass es so ist. Aber wenn dann eine Situation ist, wo wir doch erleben, dass das kein schönes Dienen ist, dann ist es wichtig, sich zu verinnerlichen, zu verstehen, nochmal sich daran zu erinnern, ich bin doch Christi Diener und am Leib soll ich dienen. Ja, und das ist in der Gemeinde, das ist in der Familie, das ist da, wo Gott dich hinstellt und da, wo du Geschwistern begegnest, da bist du Diener. Bist du diesen Sonntag aufgestanden, extra ein bisschen früher, um das zu hören? Diener bist du? Das freut mich, weil wenn nicht, tut mir wirklich leid, aber das sagt nicht ich, das sagt Gott. Diener bin ich. Und ich persönlich weiß, wie schwer mir das fällt, Diener zu sein. Diener in der Familie zu sein. Sich zurückzunehmen. Diener zu sein, indem man sich nicht selbst so ernst nimmt. Da beginnt das Leiden. Weil mir gefällt das nicht. Ich möchte, wenn ich das Gefühl habe, aber ich habe doch Recht, nicht dienen, sondern ich möchte Recht haben. Das bedeutet, ich kann jemanden sagen, du liegst falsch, um ihm zu dienen. Da muss es auf eine gewisse Art und Weise geschehen und es muss auch einen bestimmten Zweck haben. Oder ich kann ihm sagen, du hast Unrecht, weil ich über ihm stehe, weil ich sage, du dienst mir. Hier steht es doch, du bist mein Diener. Ich gehöre ja auch zum Leib Christi, du bist mein Diener. Das ist oft unsere Haltung. Paulus sagt nicht, ihr müsst mir auch dienen. Er sagt einfach nur, Diener bin ich geworden. Das ist der erste und wichtige Punkt, denn was danach kommt, hängt alles an dieser einen Sache. Wenn wir das nicht wirklich begreifen, verinnerlichen und leben, dann können wir das, was Paulus danach von sich sagt und eigentlich auch wir tun müssen, nicht tun. Es ist unmöglich. Und er beginnt und spricht davon und sagt, was ist denn mein Dienst? Ich bin Verwalter eines großen Geheimnisses, das offenbar geworden ist. Kennt ihr das, wenn jemand ein Geheimnis hat und man ist so neugierig, man will dieses Geheimnis erfahren. Und dann hört man dieses Geheimnis und denkt sich, boah, das war ja langweilig. Tolles Geheimnis. Aber vorher hätte man keine Ruhe gehabt, bis man das erfährt. Und mir scheint, dass wir Christen mit unserem Geheimnis, das uns offenbar geworden ist, gemacht worden ist, ein bisschen so umgehen. Weil wir die Tiefe dieses Geheimnisses nicht kennen. Falls du lesen möchtest, wie tief dieses Geheimnis ist, dann kann ich dir den ersten Petrusbrief zum Beispiel empfehlen, das erste Kapitel. Dort beschreibt er da, was dieses Geheimnis ist und vor allen Dingen, wie herrlich und wunderbar das ist. Und er sagt, im Alten Testament gab es ein Geheimnis. Und die Propheten haben geforscht und geschaut und gemacht, wann wird dieses Geheimnis offenbar werden. Und sie haben sich Mühe gegeben und gesucht und sie waren einfach mega neugierig. Und das Geheimnis ist so wundervoll und so groß, dass selbst die Engel total gespannt waren, wie wird Gott das machen. Und dieses Geheimnis, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Langweilig, gell? Kennen wir schon längst, haben wir schon oft gehört. Aber was wir verstehen müssen, ist, du hast es nicht verdient. Du bist die falsche Person, die das bekommen hat. Und ich auch. Den Juden war klar, der Messias, den Juden. Und zwar nur den Juden. Und wenn irgendjemand auch teilhaben wollte an diesem Messias, also andere Völker, Jesaja zum Beispiel spricht davon, dann war den Juden klar, ja natürlich, nachdem sie auch Juden geworden sind, nachdem sie zum Judentum konvertiert sind, nachdem sie zum Volk konvertiert sind, dann okay, dann ja, dann auch. Und konvertieren bedeutete für eine Frau, sie musste eine bestimmte Art Taufe machen, musste vorher, zumindest heute ist es mittlerweile so, vorher jahrelang lernen und üben und all die Gebote und all das halten und nur dann konnte sie konvertieren. Und ein Mann musste das tun und unter anderem sich beschneiden lassen. Sonst konnte er nicht Jude werden. Und erst dann konnte er sagen, jetzt ist der Messias auch für mich. Wer von euch hat eine jüdische Taufe gemacht? Niemand? Wer von euch hält die 10 Gebote und die Hunderten weiter. Niemand. Wer von euch Männern ist beschnitten? Antwortet nicht. Dann hast du keinen Anteil am Messias. Das war den Juden klar. Das war sogar noch die Überzeugung der Apostel, zumindest eine kurze Weile, bis Petrus ein wundervolles Erlebnis hat. Und bis Paulus auf den Tisch haut und sagt, nix da. Das heißt, dieses Geheimnis, dass wir so mal eben den Leuten weitergeben und sagen, hey, ja, toll, ist eigentlich ein Geheimnis. Du warst dafür nicht vorgesehen. Zumindest haben es die Juden gesehen. Und jetzt sagt Paulus, ja, das haben die Juden so gedacht. Aber das Geheimnis ist, von Anbeginn der Zeit hatte Gott einen Plan, wie er dich mit hineinnehmen kann. All die Versprechen, die die Juden auch bekommen haben, zum Beispiel, dass wir in Ewigkeit bei ihm sein werden. Das ist ein Versprechen, das ist an den Messias geknüpft. Wenn du den Messias nicht hast, kannst du nicht in der Ewigkeit bei ihm sein. Die Hoffnung der Herrlichkeit, nichts da. Diesen Plan hatte Gott von Anbeginn an und den verwirklichte er in Christus. Das ist das Geheimnis, an das wir glauben. Deswegen sprechen wir oft darüber und sagen, wir haben die beste Botschaft der Welt und wir haben sie tatsächlich, aber manchmal scheint mir, wir haben das vergessen, weil wir das zwar sagen, aber mir scheint, wir meinen das nicht wirklich so. Wir schämen uns manchmal sogar dafür und denken, ja, es ist schon die beste Botschaft, aber Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht im Römer. Das heißt, das ist das Geheimnis. Ist das nicht ein herrliches Geheimnis? Du darfst teilhaben an dem Messias und an all dem, was dem Messias gegeben ist. Du bist Miterbe. Lest gerne, übrigens Epheser 3 beschreibt das auch schön, lest gerne nochmal 1. Petrus 1. Also da wird beschrieben, wie sie danach trachten. Was ist denn das Geheimnis? Also das nächste Mal, wenn du dich daran erinnerst, dann verstehe, alles hat Gott getan, damit du teilhaben kannst. Ist das nicht eine wundervolle Botschaft? Dafür ringt und kämpft Paulus. Ich habe schon ein bisschen von diesem Ringen und Kämpfen gesprochen. Und es geht so weit, dass er den Kolossern mehrere Briefe schreibt, obwohl sie ab einem gewissen Zeitpunkt nichts mit ihm zu tun haben wollen. Sie finden den Paulus blöd. Und viele andere Gemeinden, sie haben die Botschaft gehört und jetzt wollen sie diese Botschaft verlassen. Und Paulus kämpft und kämpft und kämpft und die Kolosser übrigens auch. Deswegen schreibt er ihnen ja einen Brief, weil diese Herrlichkeit wollen sie verlassen. Er sagt ihnen, ihr wart Heiden. Ihr hattet keine Möglichkeit, zum Messias zu kommen. Und Gott hat es geschaffen, allein durch Christus. Und diesen Christus wollt ihr verlassen? Das ist ein großes Problem. Und er ringt und kämpft dafür. Und ich frage mich, wann habe ich das letzte Mal gerungen und dafür gekämpft, dass jemand zum Glauben kommt? Wann habe ich das letzte Mal darum gerungen und gekämpft, dass jemand im Glauben bleibt? Und wann habe ich das letzte Mal darum gekämpft und gerungen, dass jemand im Glauben wächst? Vollkommener wird. Und wann haben wir als Gemeinde das letzte Mal dafür gerungen? Und Paulus beschreibt es so, dass er sagt, mein Ziel, dieses ich will, dass ihr vollkommen seid, das ist meine Aufgabe in Christus und durch Christus. Und er sagt, wie macht er das? Indem er alle ermahnt. Und dieses Wort ermahnen, das mögen wir nicht so gerne, im Griechischen bedeutet das eigentlich ermahnen, ermutigen, aufrichten, zurechtweisen. Da ist alles drin. Es ist ein Aspekt, denn manche brauchen tatsächlich die Ermutigung zu sagen, mach weiter so. Das machen wir sehr wenig. Und manche brauchen, dass man sagt, so darfst du nicht weitermachen. So wie du gerade lebst, das ist falsch, das führt dich von Gott weg, das ist vielleicht sogar Sünde. Und auch das tun wir sehr wenig. Wir machen das vielleicht zu Hause oder in unserem Herzen, in unseren Gedanken, dass wir sagen, wie kann man nur so handeln? Aber wir machen das nicht persönlich. Und das ist ein großes Problem. Das, was ich gerade beschreibe, dafür gibt es vielleicht ein schöneres Wort, das wir eher mögen, aber das machen wir auch nicht, das ist Jüngerschaft. Wie können wir einander ermahnen, ermutigen, wenn wir das Leben nicht miteinander teilen? Jetzt könnte ich uns Männer fragen, wann haben wir das letzte Mal uns Zeit genommen, mit jemandem hier aus dieser Gemeinde, der vielleicht jünger ist oder noch nicht so lange im Glauben, mit ihm ein Stück des Weges zu gehen? Ihn zu fragen, womit ringst du gerade? Was ist gerade so bei dir in deinem Leben los? Und ich bitte dich, frag dich das selber, damit ich es nicht tun muss. Und ich könnte auch die Frauen fragen. Wann hast du das letzte Mal dir Zeit genommen und gesagt, ich möchte mit jemandem Zeit verbringen, mich investieren und diesen Menschen begleiten? Tatsächlich werden sowohl Männer als auch Frauen dazu aufgefordert. Das ist einfach wortwörtlich heißt, ihr Alten, geht zu den Jungen und helft ihnen, in ihrer geistlichen Reife zu wachsen. Das ist Jüngerschaft. Und es ist nicht so, dass es heißt, ja, aber nur die, die ein Jüngerschaftsdiplom haben. Oder nur die, die Prediger sind. Oder nur die, die schon die Bibel mindestens zwei, besser dreimal durchgelesen haben. Jeder ist dazu aufgerufen. Denn wir alle sind entweder geistlich reifer und länger dabei ist jemand oder noch nicht so lange dabei. Das heißt, es ist immer meine Aufgabe zu sehen, von wem kann ich lernen, wo kann ich jünger sein, also wo kann ich mich und muss ich mich ermahnen und ermutigen lassen und wo muss ich es selber tun. Und jetzt komme ich wieder zum ersten Punkt zurück. Dafür muss ich eine dienende Haltung haben. Wenn ich ein Diener bin, dann kann ich mich ermahnen lassen. Ermutigen geht immer gut, gell? Dafür muss ich nicht mal Diener sein. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, Peter, so geht das nicht, und dann in mir sofort hochkommt, dann habe ich die falsche Haltung. Aber wir sind dazu verpflichtet. Und das Zweite sagt er, und alle lehren wir, also ermahnen und lehren. Auch das wiederum hat etwas mit Jüngerschaft zu tun. Du hast Dinge in deinem Leben schon längst verstanden. Gott hat dir schon längst gewisse Dinge in deinem Leben gezeigt, Veränderungen in deinem Leben bewirkt oder nicht. Und seien sie auch noch so klein. Diese Veränderung, nicht darfst du, sollst du weitergeben. Es gibt nämlich Menschen, die genau dort kämpfen. Und wir kämpfen alle mit irgendwas. Niemand hat die Vollkommenheit erreicht. Aber wir sind alle auf dem Weg und wir müssen einander bei der Hand nehmen und einander diesen Weg gehen. Und deswegen fordere ich dich sogar auf, also ich bitte dich nicht darum, ich fordere dich auf, vom Wort Gottes her, du musst Jüngerschaft leben, in beide Richtungen. Ich muss Jüngerschaft leben, in beide Richtungen. Das ist unabdingbar, wenn wir geistlich wachsen wollen. Und ja, wir können das auch alleine versuchen und es klappt irgendwie. Aber das ist der Grund, warum wir so langsam wachsen. Das ist der Grund, warum es bei uns immer wieder zu Streitigkeiten kommt. Das ist der Grund, warum immer wieder Christen da sind, die vom Glauben abkommen oder in ihrem Glauben auf einmal nicht mehr weiter wachsen oder auf einmal Dinge tun, die von Christus wegführen, die ein Stück weit Christus verlassen. Das hat einfach damit zu tun, dass wir nicht aufeinander aufpassen. Wir sollen aufeinander aufpassen. Und das ist eben dieses Wort ermahnen, das wir eben nicht mögen und deswegen nicht aufeinander aufpassen. Wollen wir aufeinander aufpassen? Wollen wir einander lehren? Und wollen wir auch uns belehren lassen? Und dazu braucht es eine dienende Haltung. Und ich merke, das brauchen wir alle. Niemand ist dort schon an den Punkt gekommen, dass er sagt, mir fällt es ganz leicht, Ratschläge anzunehmen. Wir haben uns vor kurzem beim Hauskreis darüber unterhalten, was ist ein guter Rat? Und wir haben festgestellt, wir haben immer unseren Senf zu irgendwas dazu zu geben. Ungefragt. Wenn dann aber einer kommt und um Rat bittet, dann sagen wir, nee, du, das kann ich nicht tun, geh mal zu jemand anderem. Weil wir wollen immer in das Leben des anderen hineinsprechen, aber wir wollen nicht die Verantwortung dafür tragen, welchen Rat wir ihm gegeben haben. Weil das ist nämlich etwas, wo ich sage, okay, jetzt werde ich dafür haftbar gemacht. Aber dazu sind wir berufen. Und Paulus sagt, und ich tue das und wir tun das in aller Weisheit. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, das ist das Verständnis, das wir brauchen. Ich muss weise werden dafür. Weise werde ich, indem ich das Wort Gottes kenne. Wie kann ich jemandem einen Rat geben, wenn ich das Wort Gottes nicht kenne? Indem ich einfach bei ChatGPT vielleicht nachfrage, welchen Rat soll ich bei diesem Thema geben? Und der spuckt mir bestimmt was aus. Oder ich lese ein gutes Buch. Wie gebe ich Ratschläge? Und das ist alles nicht verwerflich und das darfst du nicht tun. Aber wenn du das Wort Gottes nicht kennst, dann bist du einfach in der Gefahr, dass du einen Ratschlag weitergibst, der falsch ist, der schlecht ist, der nichts damit zu tun hat, dass du dem anderen hilfst zu wachsen, sondern du wirst ihm vielleicht auch noch bremsen. In aller Weisheit. Das bedeutet, du musst auch darüber nachdenken, wann ist es vielleicht dran und wann nicht. Es gibt für gewisse Dinge auch eine gute Zeit. Bist du die richtige Person dafür? Also ist es wirklich so, dass du denkst, ich kann diesem Menschen wirklich weiterhelfen? Oder ist es vielleicht doch so, dass du dem Menschen einen reindrücken willst und sagst, endlich habe ich diese Gelegenheit. Endlich kann ich diesem Menschen mal richtig die Meinung sagen, vielleicht ändert er sich dann, damit ich nicht mehr drunter leiden muss. Dann bist du die falsche Person. Oder du hast vergessen, dass du ein Diener bist und du hast diese dienende Haltung verlassen und wirst zur falschen Person. Deswegen sagt Paulus, allen Menschen in Weisheit. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig für uns, dass wir das verstehen. Und dort gibt es übrigens auch eine falsche Demut. Also die Demut zu sagen, nee, du, das kann ich nicht. Wenn jemand zu dir kommt und um Rat bittet, dann hat er sich in irgendeiner Form Gedanken gemacht, warum er zu dir kommt. Und wenn du keinen Rat hast, dann sag, dann ich muss mir Zeit nehmen. Darf ich jemand anderes mit diesem Problem zu Rate ziehen? Kann ich einen Tag, eine Nacht mal drüber nachdenken und drüber beten? Vielleicht im Wort Gottes nachschauen, vielleicht sagt das Wort Gottes gerade zu diesem Problem etwas. Und dann tue ich es. Also wenn dich einer um Rat fragt, dann bist du gefragt. Und dann darfst du in aller Weisheit ermutigen oder warnen und lehren. Die Person lehren bedeutet, das, was du verstanden hast, das, was Gott dir schon gezeigt hat, dem anderen weitergeben, dass auch er davon profitieren kann. Das ist eigentlich ermahnen. Also gar nichts, was wir als negativ empfinden sollten. Das heißt, wenn ich es als negativ empfinde, dann weiß ich in diesem Augenblick, ich habe meine dienende Haltung und meine Demut verlassen und bin gerade hochmütig und meine, ich wüsste es besser. Und selbst wenn du es besser weißt, auch da brauchst du eine dienende und demütige Haltung, um diesen Menschen zurechtzuweisen. Das ist wirklich wichtig. Und damit kommen wir zum Ende dieser Predigt. Das ist das Geheimnis. Christus in uns, obwohl wir es nicht verdient haben. Paulus sagt, durch die Kraft Gottes in mir lehre ich und ermahne ich und kämpfe und ringe darum, dass die Menschen in Vollkommenheit gebracht werden. Durch die Kraft Christi. Deswegen dürfen wir uns fragen, handle ich gerade in in der Kraft, die in mir lebt, Christus in mir, oder ist es gerade Peter, der dort handelt? Und deswegen ist das Wichtige und Erste, was ich euch mitgeben will, lasst uns in ihm leben. Dann werden wir uns am Leid unseres Dienstes tatsächlich freuen können. Und lasst uns verstehen, wenn wir einander dienen, dienen wir ihm. Alles, was ihr mir tut, tut ihr, Entschuldigung, alles, was ihr einem meiner Kleinen tut, tut ihr mir. Also wenn ihr nächste Woche Jesus abholen wollt, bestimmt gibt es da eine Gelegenheit. Wenn ihr nächste Woche Jesus mit einem Hunni unterstützen wollt, bestimmt gibt es da eine Gelegenheit. Lasst uns diese Gelegenheiten nutzen. Und vor allen Dingen, lasst uns Jüngerschaft leben und dadurch werden wir einander helfen, in dieser Reife zu wachsen. Wir brauchen alle Hilfe, um darin zu wachsen. Und das geht eigentlich nur durch Jüngerschaft, durch das Teilen unseres Lebens, durch das Teilen unserer Erfahrungen. Und wir sind berufen und aufgerufen, jeder Einzelne von uns, das zu tun. Das ist die Beschreibung von Paulus, was seine Aufgabe ist. Und es ist auch unsere Aufgabe. Auf eine andere Art und Weise, durch ein anderes Leid, denn jeder hat sein Kreuz zu tragen, jeder hat sein Leid zu tragen. Aber wir sind alle aufgerufen, um zu dienen. Amen.